Placcio Grange.
Placcio Grange.
Es ist die Placcio Grange.
Placcio Grange?
Placcio Grange.
Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Placcio Grange fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leitung Schwerpunkt Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin. Mein Name ist Lena Schmidt. Ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel Susa viele Fragen zum Überthema Diabetes und Psychologie. In der vierten Folge sprechen wir über das Thema Angst. Gibt es diabetesbezogene Ängste? Haben Menschen mit Diabetes generell mehr Angst? Und was ist eine Diabetes-Angstspirale? Zu Beginn, liebe Susa, möchte ich dir erstmal ein paar Fragen stellen. Wir haben es letztes Mal auch schon etabliert, ein paar Entweder-Oder-Fragen, und damit starten wir jetzt. Liebe Susa, Wein oder Bier?
Mittlerweile ist es Wein. Früher war es ausschließlich Bier.
Hunde oder Katzen?
Hunde, definitiv Hunde. Katzen sind
yes,
auch okay.
Yes, sehr gut. Und Bungee-Jumping oder Heißluftballonfahrt?
Ach du Scheiße, das ist ja jetzt beides mit Höhe verbunden. Ich habe echt, das muss ich zugeben, ich habe extreme Höhenangst. Es ist mir total unangenehm, das zuzugeben. Aber wenn, dann doch lieber die Heißluftballonfahrt, dann muss ich wenigstens nicht runterspringen.
Thema Angst, das trifft es schon ganz gut, liebe Susa. Welche Angststörungen haben denn Menschen mit Diabetes häufig?
Also, ich glaube, vorweg kann man sagen, dass Ängste an sich schon ein großes Thema bei Menschen mit Diabetes sind, aber es sind ja nicht unbedingt alle Ängste immer auch pathologisch. Ich denke, das wird wahrscheinlich im Folgenden auch klar werden, wenn wir uns weiter unterhalten. Wenn du jetzt aber so genau nach Angststörungen erstmal fragst, dann können wir, glaube ich, festhalten, dass man natürlich als Mensch mit Diabetes prinzipiell jede Angststörung bekommen kann, die auch andere Menschen, die eben keinen Diabetes haben, bekommen können. Also jeder Mensch mit Diabetes kann eine Panikstörung bekommen, eine soziale Phobie oder eine generalisierte Angststörung. Aber klar, bei Menschen mit Diabetes hat das auch wiederum Auswirkungen auf den Diabetes beziehungsweise auf dessen Behandlung oder dessen Management. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Mensch mit Diabetes eine soziale Phobie hat, dann kann das auch bedeuten, dass er zum Beispiel große Angst davor hat, in der Öffentlichkeit seinen Blutzucker zu messen oder Insulin zu spritzen, weil er oder sie aufgrund dessen eventuell von anderen Menschen, die das sehen, ja negativ bewertet werden könnte. In dem Fall wäre es also schon so, dass die soziale Phobie, die prinzipiell jeder haben kann, hier in dem individuellen Fall auch eine Folge für den Diabetes hätte. Aber wenn man jetzt über diabetes-spezifische Ängste nachdenkt, dann fällt einem wahrscheinlich als erstes die Hypoglykämieangst ein, also die Angst zu unterzuckern. Bei einer Hypoangst, so nennen wir das, schön abgekürzt, beschäftigt sich die betroffene Person, die das hat, übermäßig viel mit Unterzuckerungen, die möglicherweise auftreten könnten. Und sie hat auch wirklich große Angst davor. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass sie bei einem eigentlich normalen Blutzucker schon auch erste Hyposymptome bekommt oder zumindest bei sich wahrnimmt. Das ist dann zum Beispiel Zittern oder Schwitzen, das wäre so der Klassiker. Obwohl das eigentlich, wenn man es rein rational betrachtet, eigentlich könnte das gar nicht so sein. Also es sind nicht wirklich Hyposymptome. Aber da beginnt dann schon ein Teufelskreis der Angst. Und das nennen wir tatsächlich so, der Teufelskreis der Angst, den wir im Grunde auch schon von den üblichen, also nicht unbedingt diabetes-spezifischen Angststörungen kennen. Das bedeutet im Einzelnen, dass die Symptome, die man da hat, also in meinem Beispiel waren es jetzt Zittern oder Schwitzen, erstmal wahrgenommen werden. Als nächstes würde man die Aufmerksamkeit auf diese Symptome richten und danach erfolgt unmittelbar eine Bewertung der Symptome. Also das könnte zum Beispiel dieser automatische Gedanke sein, oh, das sind jetzt Anzeichen einer Hypo, ich bekomme jetzt eine Hypo. Und dann setzt schon direkt die Angst ein, was dann natürlich wiederum dazu führt, dass diese Ausgangssymptome, die ich gerade eben beschrieben habe, noch stärker werden, weil sie eben auch klassische Angstsymptome sind.
Ah, und dann geht der Teufelskreis wieder von vorne
ja,
los.
Ja, genau. Der geht dann wieder von vorne los, beziehungsweise man ist direkt mittendrin Und das hat im Übrigen, wie ja auch wieder bei jeder anderen Angststörung zur Folge, dass man das Auftreten von diesen Symptomen und letztlich das Auftreten der Angst ja unbedingt vermeiden will, weil das ist total unangenehm. Also deswegen spritzen zum Beispiel Menschen, die eine Hypoangst haben, meistens wirklich nur sehr, sehr vorsichtig Insulin, also im Grunde meistens zu wenig, um dann sicherzustellen, dass sie nicht plötzlich in einen vermeintlich gefährlichen Bereich kommen, in dem sie dann eine Unterzuckerung riskieren würden, oder kontrollieren sehr, sehr oft ihren Blutzucker oder sind beim Thema Bewegung extrem vorsichtig. Im Zweifel essen sie dann lieber nochmal was dazu oder reduzieren dann die Insulinmenge nochmal. Und das ist alles letztlich dazu da, um insgesamt den Blutzucker höher zu halten, um eben nicht dieses Risiko einer Unterzuckerung einzugehen. Wenn ich jetzt also jemanden in der Psychotherapie vor mir sitzen habe, dann frage ich manchmal im Erstgespräch, was denn eigentlich der persönliche Wohlfühlbereich von dieser Person ist. Also völlig abgesehen von dem Wert, den jetzt der Diabetologe oder die Diabetologin gerne hätte. Und wenn dann die Patientinnen oder Patienten mir sagen, ja, der liegt so bei 140, 150 oder vielleicht noch höher, dann ist das für mich oft schon ein erster Hinweis, dass die Person gerne Hypos vermeiden möchte. Aber ich glaube, das ist eigentlich ziemlich klar, liegt eigentlich direkt auf der Hand. Das Problem dabei ist, wenn Menschen, die immer zu hohe Blutzuckerwerte haben, dann bemerken die Anzeichen von einer beginnenden Hypoglykämie ja meistens tatsächlich früher als andere. Also ich erinnere mich konkret an einen Patienten, den ich in der Therapie habe, der immer erzählt, dass er schon ab einem Blutzucker teilweise von 120 erste Anzeichen hat, die auch wirklich richtig unangenehm sein können. Und bei dem Patienten geht das sogar so weit, dass er echt bei einem Blutzucker, der total im Normbereich ist, nicht mehr nur diese adrenergen Symptome hat, also wie ich es eben gesagt habe, so zittern oder schwitzen, sondern das auch wirklich darüber hinausgeht. Also der wird dann richtig gereizt oder teilweise aggressiv und es kommt zu richtigen Konflikten mit seiner Lebensgefährtin. Und klar möchte der unbedingt genau diese Symptome vermeiden, aber dann ist er halt mittendrin im Teufelskreis.
Gibt es noch mehr diabetes-spezifische Ängste?
Ja, man sieht relativ häufig, dass Patienten mit Diabetes Angst vor Folgeerkrankungen haben. Das ist relativ typisch. Also die Leute sorgen sich dann wirklich übermäßig viel über die Folgen, die der Diabetes irgendwann im weiteren Verlauf mal mit sich bringen könnte. Und das beeinflusst natürlich auch stark deren Verhalten. Und ich beobachte immer, dass es so zu zwei verschiedenen Varianten im Verhalten dann kommt. Die einen, die sind dann ständig damit beschäftigt, ihren Blutzucker zu kontrollieren und möglichst niedrig zu halten. Die messen dann wirklich 30, 40, 50 Mal am Tag. Das ist natürlich total aufwendig und beeinflusst extrem den Alltag. Und dann gibt's aber interessanterweise auch die anderen, bei denen es genau zum Gegenteil kommt, nämlich die kümmern sich weniger um den Diabetes. Um, wenn sie einen hohen Wert sehen, bloß nicht mit der Krankheit konfrontiert zu werden. Also die vermeiden es zum Beispiel wirklich extrem, den Blutzucker überhaupt zu messen, damit sie nicht sehen müssen, dass sie jetzt gerade einen hohen Wert haben und nicht drüber nachdenken müssen, was das jetzt in der Folge dann wirklich bedeuten könnte. Und natürlich führt das bei denen oft zu einer viel schlechteren Blutzuckereinstellung, also eigentlich genau zu dem, was man bei der Angst vor Folgeerkrankungen eigentlich vermeiden möchte. Aber wie so oft ist es halt so, also nur weil die Betroffenen das rational wissen, dass ihr Verhalten jetzt kontraproduktiv ist, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass sie auch damit aufhören. Und da ist, wie ich das auch schon oft an der einen oder anderen Stelle gesagt habe, die Störung einfach stärker. Ansonsten gibt es noch die Blutspritzenphobie, die jetzt nicht unbedingt diabetes-spezifisch ist, weil es gibt natürlich ganz viele Menschen, die jetzt keinen Diabetes haben und eine Blutspritzenphobie haben. Aber hier ist halt die Besonderheit, dass wenn man sich mit Insulin behandeln muss und mehrmals am Tag spritzen muss oder mehrmals am Tag zum Blutzuckermessen sich stechen muss, dass man dann halt echt ein Problem hat. Mit dem ganzen Wandel von der Diabetestechnologie haben sich schon auch die Ängste jetzt gewandelt. Also mittlerweile haben ja viele einen Sensor oder viele Typ 1er haben eine Pumpe. Da sind diese Ängste jetzt natürlich viel seltener relevant als vorher. Aber es erzählen auch immer wieder Patientinnen oder Patienten, dass schon das Setzen des Sensors oder das Wechseln des Katheters bei der Pumpe mit einer ganz großen Angst verbunden ist und sie das deswegen dann auch vermeiden.
Welche Folgen ergeben sich dann für diese Menschen, die Ängste haben?
Die größte Folge ist wahrscheinlich, dass die Ängste die Lebensqualität von den betroffenen Personen ziemlich beeinträchtigen. Also Ängste führen ja oft zu einem Vermeidungsverhalten. Man schränkt sich immer weiter ein. Zum Beispiel bei Personen mit einer Hypoangst kommt es vor, dass die teilweise nicht mehr alleine das Haus verlassen möchten, damit zur Not immer jemand dabei ist, wenn sie unterzuckern und denen dann helfen kann. Oder die machen zum Beispiel gar keinen Sport mehr. Das führt dann aber wiederum dazu, dass man ja auch überhaupt nicht mehr die Chance hat, überhaupt die Erfahrung zu machen, dass man manchmal auch gut mit den Ängsten oder der befürchteten Situation umgehen kann. Aber im körperlichen Bereich kann es natürlich auch zu schlimmeren Folgen kommen. Also wenn wir an Personen mit einer Hypoangst denken, die ihre Werte immer lieber etwas zu hoch halten, ist ja eigentlich ziemlich schnell klar, was die Folge sein kann. Wenn die Blutzuckereinstellung insgesamt schlechter ist, steigt natürlich das Risiko für die Folgeerkrankungen. Und andersrum ist es bei Menschen, die um jeden Preis Folgeerkrankungen vermeiden möchten, so, dass die fast nur noch mit dem Diabetes und ihren Blutzuckerwerten beschäftigt sind. Das habe ich ja eben schon beschrieben. Also wenn die ständig messen und überlegen, was man essen darf, ob sie sich jetzt zusätzlich noch bewegen müssen, damit der Blutzucker einen bestimmten Wert auf keinen Fall übersteigt und das Ganze eben ein Ausmaß hat, das weit über das eigentlich normale Diabetesmanagement hinausgeht. Ich glaube, da kann man sich ziemlich gut vorstellen, dass die Lebensqualität leidet.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, normales Diabetesmanagement. Wann ist denn so eine Angst noch normal und wann sollte man sich in professionelle Hände geben?
Ein gewisses Maß an Angst ist, glaube ich, immer normal und eigentlich auch ganz gut und ganz sinnvoll, auch wenn sich das erstmal seltsam anhört. Aber Angst jetzt vor zum Beispiel Folgeerkrankungen oder zu niedrigen Blutzuckerwerten ist ja erstmal ein Motivator, sich gut und angemessen um den Diabetes zu kümmern. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, jemand würde sich so gar keine Sorgen um schlechte Blutzuckerwerte machen, diese Person würde ihren Diabetes ja wahrscheinlich komplett vernachlässigen und am Ende dann auch wirklich mit ihrer Gesundheit spielen. Wenn diese Ängste übertrieben sind oder ein realistisches Maß komplett überschreiten und man dann bemerkt, dass die Angst überhaupt nicht mehr hilfreich ist, sondern eher im Gegenteil, dass sie viel vom Alltag einnimmt und die Lebensqualität dadurch beeinträchtigt ist, dann ist es natürlich gut, sich in professionelle Hände zu begeben, also sprich eine Psychotherapie aufzusuchen.
Und wenn man dann so eine Psychotherapie aufsucht, wie kann der Therapeut oder jetzt in deinem konkreten Fall, wie hilfst du den Menschen mit Ängsten?
Da gibt's ganz viele Wege und das hängt natürlich immer individuell von der jeweiligen Angst ab. Aber wir würden zum Beispiel am Anfang zusammen überlegen, was von den Ängsten ist denn eine realistische Angst und was ist vielleicht wirklich übertrieben. Also realistisch wäre es ja zum Beispiel, wenn jemand mit einem sehr hohen HbA1c wirklich auch Angst vor Folgeerkrankungen hat, weil das Risiko wäre in dem Fall ja wirklich erhöht. Oder wenn eine Person, die oft schwere Hypos erlebt, Angst davor hat, dass die immer wieder auftreten. Natürlich würde man in dem Fall wirklich erstmal schauen, was kann man denn gegen diese häufigen Hypos machen, weil es ist ja sinnvoll und auch aus medizinischer Sicht echt notwendig, die zu reduzieren. Wir würden dann unter anderem vielleicht gucken, wie kann die betroffene Person wieder dahin kommen, dass sie besser oder rechtzeitig die Hypos erkennen kann. Da gibt es dafür sogar ein extra Wahrnehmungstraining. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich glaube, das zeigt dann auf jeden Fall, dass es nicht immer angebracht ist, Ängste in der Therapie wegzumachen. Also manchmal geht es stattdessen wirklich eher darum, aus der Angst ein entsprechendes Verhalten abzuleiten, um zum Beispiel die Blutzuckerwerte wieder besser in den Griff zu bekommen. Aber bei Ängsten jetzt übertrieben oder unangemessen stark sind, im Sinne einer echten Angststörung, würden wir so natürlich nicht vorgehen.
Wie sähe das dann im konkreten Fall aus?
Wenn wir mal bei dem Beispiel von der Hypoangst bleiben, würden wir uns erstmal anschauen, wie entsteht da die Angst jeweils. Also würden uns genau diesen Teufelskreis, den ich vorhin beschrieben habe, angucken. Dann würden wir überlegen, was hat denn dazu geführt, dass sich gerade bei dieser individuellen Person die Ängste entwickelt haben, weil es gibt ja auch wirklich genug Menschen mit Diabetes, die schwere Hypos erlebt haben und nicht in der Folge eine ausgeprägte Hypoglykämieangst haben. Also wir könnten schauen, gab es vielleicht in der Vergangenheit mal eine schwere Hypo, bei der man sich extrem hilflos gefühlt hat oder bei der vielleicht Leute, die drumherum standen, blöde Kommentare gemacht haben. Das kommt ja leider Gottes immer mal vor. Oder als nächstes würden wir uns angucken, wie können wir bei der Person das Vermeidungsverhalten ändern? Also wie schafft die es, wieder die berechnete Insulinmenge zu spritzen und nicht eben weniger, was ja häufig vorkommt? Oder was ist die Befürchtung, was passieren könnte, wenn sie das tatsächlich tut? Und dann würden wir das auch wirklich mal zusammen ausprobieren. Also das heißt wirklich vor Ort in unserer Ambulanz würden wir uns die Zeit nehmen, einen aktuellen Blutzuckerwert entsprechend runter zu korrigieren, sodass er zumindest, wenn wir korrekt berechnet haben, zum Beispiel bei einem Zielwert von 100 beispielsweise oder sogar noch niedriger landen würde. Das kann schon mal eine ganze Weile dauern, also können wir schon auch mal mehrere Stunden einplanen, aber die Zeit müssten und würden wir uns dann auf jeden Fall nehmen oder das haben wir auch schon gemacht. Und wenn wir es dann erreicht haben, dass der Wert relativ weit unten landet, dann könnten wir überprüfen, ob die ganzen Befürchtungen, die wir vorher gesammelt haben, wirklich eingetreten sind oder was halt überhaupt passiert, wenn das so ist. Und bei Angststörungen, die Menschen mit Diabetes haben, die aber eigentlich auch alle anderen Personen ohne Diabetes haben könnten, wie ich jetzt am Anfang schon gesagt habe, würde man aber nicht anders vorgehen. Also die würde man bei Menschen mit Diabetes genauso behandeln wie bei Menschen ohne Diabetes. Das Einzige, worauf man wirklich achten sollte, wenn wir Expositionstherapien machen bei den klassischen Angststörungen. Exposition ist so ein Verfahren, das kennen vielleicht viele auch so als Konfrontationstherapie. Das ist so der Klassiker in der Verhaltenstherapie zur Behandlung von Ängsten. Da würden wir dann bei Leuten mit Diabetes schon sehr stark darauf achten, dass der Blutzucker insgesamt in einem annehmbaren Bereich bleibt. Also, dass er weder nach unten noch nach oben sehr stark abrauscht, weil sonst würden wir die Behandlung erstmal kurz unterbrechen.
Und wie sieht dann die Behandlung von Ängsten vor Folgeerkrankungen aus? Also, wie unterscheidet sie sich jetzt von dem von dir eben beschriebenen Beispiel?
Also bei der übertriebenen Angst vor Folgeerkrankungen würden wir auch erstmal wieder genauer hinschauen, was ist da eigentlich konkret die Befürchtung? Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass jemand schon mal ein Familienmitglied verloren hat, was auch Diabetes hatte oder dass man eine Person mit Diabetes kennt, die jetzt regelmäßig zur Dialyse muss. Also es gibt ja immer die größten Schauergeschichten, was Menschen mit Diabetes alles passieren kann. Und dann kommen manchmal auch Gedanken auf, wie ich muss jetzt unbedingt vermeiden, dass mir das auch so passiert oder am besten ist mein HbA1c noch niedriger, als meine Diabetologin mir das vorgibt. Und oft ist das auch wirklich an eine konkrete Zahl gekoppelt. Also da kommen dann Sachen raus wie, wenn mein HbA1c 6,5% übersteigt, dann muss ich später bestimmt auch mal an die Dialyse. Und da würden wir dann zum Beispiel gucken, ist das wirklich so? Manchmal, das habe ich wirklich schon gemacht, lasse ich Patienten oder Patientinnen dann auch mal so eine Art wissenschaftliche Recherche durchführen. Und am Ende hat die meistens das Ergebnis, es steht nirgendwo geschrieben, dass ich auf jeden Fall eine Folgeerkrankung bekomme, wenn mein HbA1c phasenweise auch mal höher als zum Beispiel die angegebenen 6,5% ist.
Und hast du jetzt für unsere Zuhörer einfache, praktische Tipps, die man im Fall von Ängsten beherzigen kann?
Also wenn es sich wirklich um einen akuten Angstanfall handelt, dann gibt es da verschiedenste Übungen eigentlich, die man machen kann. Also sei es jetzt eine Achtsamkeitsübung oder eine bestimmte Atemtechnik einzusetzen. Das ist aber individuell schon sehr verschieden, was einem da gerade so im akuten Fall hilft. Das muss man wahrscheinlich vorher das ein oder andere Mal ausprobiert haben, was da für einen selbst geeignet ist. Ich persönlich finde es immer ganz hilfreich, sich klarzumachen, dass es physiologisch unmöglich ist, ununterbrochen starke Angst zu haben. Also kein Körper schafft es, über einen längeren Zeitraum hinweg Angstsymptome aufrechtzuerhalten. Das funktioniert nicht. Irgendwann wird das weniger auf jeden Fall. Und wenn man aber merkt, dass jetzt diese Gedanken, die mit der Angst in Verbindung stehen, immer wieder kommen über Stunden, Tage, Wochen hinweg oder man ist in so einer richtigen Abwärtsspirale drin und die Ängste steigern sich immer weiter, dann sollte man einfach so seine Vertrauenspersonen aufsuchen und ja, reden. Im Idealfall ist es so, dass man diese Vertrauensperson schon vorher mal gefragt hat, also quasi vorgewarnt hat, ob das okay ist, wenn man sie im Notfall kontaktiert. Wenn man also gerade nicht aus der Angst rauskommt, weil dann ist im Notfall die Hürde nicht so groß, das auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Das ist aber eher so ein Universalratschlag, der sich jetzt gar nicht nur auf Ängste bezieht, aber auch da natürlich ganz hilfreich ist. Und ansonsten ist mein Rat natürlich wie immer, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann soll man halt Psychotherapie in Anspruch nehmen. Also da lernt man unter anderem auch, was im akuten Fall hilft, aber eben auch darüber hinaus, wie man die Ängste dauerhaft bewältigt. Und auch hier ist es mir wieder ganz wichtig zu sagen, wir können Ängste gut behandeln. Also Ängste bei Menschen mit Diabetes sind überhaupt nichts Exotisches, nichts, wofür man sich irgendwie schämen muss. Wir kennen das, wir können das und mit einer Therapie hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, dass es sehr, sehr viel besser wird.
Ja, vielen Dank. Das sind doch sehr, sehr hilfreiche Tipps, die man im Alltag anwenden kann, wenn es vonnöten ist. Um nochmal deine Angst vor der Höhe aufzugreifen, wie gehst du denn in diesem akuten Fall vor, in diesem Fall Heißluftballon fliegen?
Sie hat meinen wunden Punkt gefunden. Nee, also da legst du jetzt echt den Finger in die Wunde. Ich gehe da gar nicht um. Ich betreibe sehr erfolgreiches Vermeidungsverhalten und es kommt mir zugute, dass ich in meinem Alltag weder Heißluftballon fahren muss, noch Bungee-Jumpen muss. Und das darf auch sehr gerne so bleiben. Da bin ich ein ganz schlechtes Vorbild, aber das ist in dem Fall vollkommen okay.
Alles klar. Liebe Susa, wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, bis dahin.